Hey Lars, wie ist die Lage?
Der wöchentliche Blick auf Hamburg mit Lars Meyer. Immer zum Wochenende, immer aktuell und immer mit guten Leuten der Stadt.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.
Diese Folge wird präsentiert von AdArt, dem einzigartigen Kunstwochenende, bei dem Hamburgs Wirtschaft ihre Türen für Kunst öffnet. Vom 20. bis 23. November 2025 könnt ihr in 19 Hamburger Unternehmen Nachwuchskünstlerinnen und Künstler und spannende Sammlungen erleben. AdArt bringt Menschen aus Kunst, Wirtschaft und Stadtgesellschaft zusammen für mehr Austausch, Inspiration und Zugänglichkeit von Kunst im Arbeitsalltag. Erlebt, wie Kunst und Wirtschaft in Hamburg aufeinandertreffen, zum Beispiel bei Barkassen Meyer, Giraffentoast Design oder der Gute-Leute-Fabrik. Mehr Infos unter adart.de.
Heute befrage ich die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche und Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kirsten Vers.
Hallo.
Ahoi und moin moin, liebe Frau Vers. Heute ist Reformationstag. Abgesehen davon, dass ich am Anfang der Woche noch nicht wusste als Selbstständiger, dass am Freitag Feiertag ist. Welche Bedeutung hat denn dieser Tag für die Gesellschaft und vor allen Dingen für Sie? Für Sie ist ein Arbeitstag, ne?
Klar, es ist für mich ein Arbeitstag. Ich fahre dann nach Wittenberg, das ist ja die Lutherstadt, und werde dort auch einen Gottesdienst halten. Aber viel relevanter finde ich im Zusammenhang mit diesem Reformationstag, dass er ein Feiertag seit 2017 hier in Hamburg ist, dass die gesamte Gesellschaft einen Moment haben soll, um innezuhalten, wie sich denn Reformatio, die gesamte Gesellschaft zum Besseren verändert. Das ist eigentlich der Grundgedanke, auch übrigens dieses Feiertags gewesen. Und dabei Kultur, viele Religionen, die gesamten gesellschaftlichen Fragestellungen, alles miteinander zu bedenken. Dazu gibt es ja dann in Hamburg das Geschenk der Museen, dass man eben überall ohne einen Eintritt Museen genießen kann. Mhm. See for free.
Ja, und großartig.
Das finde ich ist auch eine tolle Überschrift insgesamt über den Reformationstag, weil es immer um die Freiheit des Menschen geht. Mhm. Um die Freiheit des Menschen, die immer die Verantwortung für den Nächsten mitdenkt. Das ist das Besondere. Es ist also nicht eine reine Ich-Bezogenheit, sondern immer ein Ich im Wir. Das ist die Grundidee von Reformation und das, finde ich, ist in diesen Zeiten eigentlich eine sehr gute Botschaft.
Jetzt wünschen Sie sich, dass sich die Gesellschaft zum Besseren wieder wendet. Wir sind in sehr angespannten Zeiten, egal wo man guckt, aber auch schon nur hier bei Social Media, im Straßenverkehr. Leute verlieren sehr schnell die Fassung, sind alle irgendwie aggressiver und so weiter und so fort. Ist so eine Zeit nicht eigentlich auch eine gute Zeit für die Kirche? Ich meine, die Kirche, egal ob evangelisch oder katholisch, leidet darunter, dass immer weniger Kirchensteuern fließen. Eigentlich müssten diese Zeiten doch gute Zeiten sein, weil die Leute ja vielleicht doch auch mal Orientierung suchen.
So ist es. Also wir merken das gerade im Moment beim Thema Krieg, Frieden. Das wühlt ja alle auf. Es wühlt alle auf, macht alle auch sehr zerrissen, wie man sich in der jetzigen Zeit, die wir nun friedensgewohnt waren und auch dieses unglaubliche Privileg hatten, im Frieden aufzuwachsen, wie sich jetzt die Bedrohungslage ja doch nochmal neu justiert und wo ganz viele sagen, wir brauchen diese Friedensbotschaft, wir brauchen die Leute, die stark machen. Es geht um Friedenswilligkeit und vielleicht deshalb auch um Verteidigungsfähigkeit, aber vor allem um eine Gesellschaft, die sich für ein friedliches Zusammensein ausspricht, ob nun international oder national. Und da kommen wir zu den nächsten Punkten. Ja, es wird sehr danach gefragt, dass wir das Thema Menschenwürde, die unverlierbar ist, stark machen. In manchen Debatten rutscht das wirklich weg. Die Migrationsdebatte war zum Beispiel so eine. Dass es um solche Werte geht wie Nächstenliebe, Gemeinwohlverantwortung kann man das auch nennen oder Solidarität, wie immer man es benennt, dass ich also nicht nur für mich alleine auf dem Planeten bin und dass es eine Tonalität des Respekts, gleich welcher Meinung oder unterschiedlicher Meinung wir sind, aber dass es eine Tonalität des Respekts braucht und den respektvollen Ton verlieren zu viele zu oft.
Jetzt ist es ja so, dass die Kirche sich in den meisten Fällen ja doch sehr zurückhält, was Kritik an der Politik irgendwie angeht. Greifen Sie trotzdem vielleicht manchmal so zum Handy und rufen dann mal den einen oder anderen an und sagen, Mensch, denk doch mal drüber nach, Friedrich, vielleicht ist das gar nicht so menschenwürdig gewesen?
Es ist nicht so, dass wir nicht mit Politik reden würden. Nur findet das natürlich nicht im öffentlichen Raum statt. Und das ist auch richtig so, weil innerhalb der Politik sich im Moment ja auch große Zerrissenheiten spüren lassen. Es ist eben nicht so einfach, in diesen komplexen Zeiten wirklich Entscheidungen zu treffen, wo man auch Widerstand aushalten muss. Und die Kirchen haben vor allem die Aufgabe, diesen inneren Kompass immer wieder einzubringen und zu sagen, es geht auch bei einer Frage nach Migration oder Asylpolitik zum Beispiel, es geht darum, dass die Würde des Einzelnen im Blick bleibt. Es geht darum, dass Menschen, die politisch verfolgt sind, die unter Krieg, Hunger, Not in aller möglichen Form leiden, dass die eine menschenwürdige Aufnahme bekommen, ohne dass man damit sagt, es muss nicht auch eine gesteuerte Asylpolitik geben. Verstehen Sie? Diese Zwischentöne sind ja heutzutage kaum noch zu hören. Und die kritischen Haltungen im Sinne von, denk doch nochmal drüber nach, wir haben sowas wie ein Wertekorsett in unserer Gesellschaft. Wir haben ein Grundgesetz, das mit dem ersten Artikel die Würde des Menschen ist unantastbar ist. Und ich merke bei den demokratischen Parteien da eigentlich einen hohen Konsens, dass man auf dieser Basis auch die Demokratie erhalten will. Aber es gibt eben auch eine Partei, die für sich beansprucht zu entscheiden, was menschenwürdig ist und was nicht. Und das haben wir sehr klar auch als Kirchen kritisiert und gesagt, das steht keiner Partei zu entscheiden, wer hier in diesem Land als Mensch gilt und wer nicht.
Wir wollen mal in die Schlagzeilen gucken, die Hamburg und teilweise auch Deutschland bewegen. Und da haben wir ein paar wieder gefunden. Es war eine sehr bewegte Woche. Unter anderem beim HVV, denn die wollen höhere Preise jetzt nehmen und das ist nicht akzeptabel, meint Dennis Thering. Die geplante Erhöhung der HVV-Ticketpreise um 5,4% stößt auf Kritik. CDU-Fraktionschef Dennis Thering kündigte an, der Fahrpreiserhöhung nicht zuzustimmen. Nach einer Anhebung um rund 5% Anfang 2025 sei eine weitere Erhöhung ein Jahr später nicht vermittelbar. Thering warnt, dies schmälere die Attraktivität des Nahverkehrs, besonders für Gelegenheitsnutzerinnen und Nutzen. Sind Sie eher Gelegenheitsnutzerin oder sind Sie stetige Nutzerin des Nahverkehrs? Also erlebt man Sie auch im Linienbus?
Sehr selten. Erstens ist meine Arbeitsstelle, das ist ja nun auch ein besonderes Privileg, kann ich zu Fuß erreichen und das tue ich auch zu Fuß. Und ansonsten ist ja meine Arbeitsrealität eine, von Ort zu kommen und zwar relativ schnell zu vielen Terminen. Das heißt, es gibt einen Fahrer für mich und ein Auto, mit dem man quasi als Arbeitsplatz durch die Lande fährt. Das ist also eine sehr eigene Situation. Hätte ich das nicht, wäre ich ganz gewiss viel mehr unterwegs im Bus.
Verlernt man in so einem Amt das Autofahren?
Ja.
Oha, na gut.
Ja, ich bin froh, wenn ich nicht selber mehr fahren muss, obwohl ich am Anfang meiner Berufstätigkeit bis zu 50.000 Kilometer im Jahr gefahren bin. Ja. Also einfach, weil es eine Bildungsarbeit war, wo ich überall auf Strecke war. Das merke ich, verlernt man schon, wenn man die ganze Zeit eher hinten sitzt anstatt vorn.
Nach O-Feuer aus, bekannter Rapper übernimmt in der Schanze, berichtet die Mopo. Das Traditionsrestaurant Olympisches Feuer am Schulterblatt hat nach 56 Jahren geschlossen. Nun zieht dort die Kette Loco Chicken ein, gegründet vom Berliner Rapper Luciano. Erstmals wird es dort nicht nur Takeaway geben, sondern ein richtiges Restaurant mit Sitzplätzen. Die Eröffnung ist noch für dieses Jahr geplant. Was ist denn Ihr Lieblingsessen, wenn es mal ganz schnell gehen soll? Eher ein Burger oder eher ein Döner? Oder ganz was anderes?
Weder noch.
Ja.
Also ich glaube, dass es so einmal im Jahr vorkommt, wenn ich eine Currywurst mit Pommes oder so esse. Es ist wirklich ganz selten.
Klingt gar nicht nach Genuss bei Ihnen gerade.
Doch, das genieße ich dann schon. Aber ja, es ist wirklich extrem selten.
Na, Okay.
Also tut mir leid, ich kann da nicht so.
Nö, ich ehrlich gesagt weist das ja auf einen gesunden Lebensstil hin. Also
ja.
Kochen Sie selber oder wird gekocht?
Ganz bestimmt nicht. Also das mute ich keinem zu.
Okay.
Und es ist eher, dass ich dann ein Brötchen esse oder irgendwie so. Und gerade in diesen Stressmomenten oder auch Stresszeiten ist das Essen oft sehr nachrangig.
Ja, na gut. Neues Stadion für Altona 93 am Diebsteich. Hamburg vergibt Auftrag, verkündet das Hamburger Abendblatt. Hamburg hat den Zuschlag an die Bietergemeinschaft Vielfalt Zech vergeben. Neben dem Stadion für 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer entsteht auch eine Musikhalle mit Platz für 5000 Gäste. Die Fertigstellung ist für Ende 2029 bzw. Anfang 2030 geplant. Für wen schlägt denn Ihr Herz hier so beim Fußball tendenziell eher St. Pauli, weil der heilige Verein sozusagen ja schon im Namen, oder doch HSV oder dann doch lieber der Viertligist Altona 93?
Ich liebe alle unsere Fußballvereine.
Ja, das müssen Sie ja qua Amt sagen, aber es dürfte ja eine Nähe zu bestimmten Farben geben, oder
also
nicht?
Also Altona 93 kenne ich jetzt nicht so intensiv. Mhm. Und ich war jetzt vor kurzem beim DFB im Rahmen des Ratsvorsitzes im DFB selber und habe beide Fußballvereine hier in Hamburg sehr, sehr, sehr positiv, also habe positiv vertreten, beziehungsweise auch positive Resonanzen gehört, weil es eben auf etwas unterschiedliche Weise, aber beides Vereine sind, die für Werte stehen. Mhm. Und das, finde ich, ist in diesen Zeiten wirklich grandios, dass das vom HSV wie von St. Pauli klar benannt wird, gegen Rassismus, klare Haltung zu Menschenwürde, für Menschenrechte insgesamt einzustehen. Das ist in diesen Zeiten ein unschätzbarer Wert des Sports und des Fußballsports im Besonderen. Und dass sie ja nun auch noch beide im Achtelfinale des DFB sind, also ich meine.
Fantastisch.
Fantastisch.
Ich da weiß, kommen wir dass, gleich zu, da nehmen Sie schon eine Nachricht vorweg. Aber dann ziehen wir die doch mal vor. Wir fahren nach Berlin. HSV und St. Pauli erreichen Achtelfinale im DFB-Pokal. Sowohl der HSV als auch der FC St. Pauli beenden ihre Ergebniskrise und stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Rothosen siegten beim 1. FC Heidenheim mit 1:0. Auch die Kiezkicker feierten einen emotionalen Heimsieg nach der jüngsten Ligapleite, gelang gegen Hoffenheim im Elfmeterschießen. Ein 10:9 Erfolg, eine späte Revanche und ein Triumph am Millerntor.
Toll.
Oder?
Super. Elfmeterschießen.
Wofür sind Sie denn mal länger aufgeblieben in letzter Zeit? Weil ich sag mal, die FC St. Pauli-Fans mussten dann ja eine Dreiviertelstunde sogar länger im Stadion bleiben, weil es noch Verlängerung gab und Elfmeterschießen und einfach niemand verschießen wollte. Aber jetzt mal ungeachtet von Fußball, gab es etwas, wo Sie gesagt haben, okay, da bleibe ich jetzt mal länger wach?
Ja, bei Olympia zum Beispiel.
Ja.
Ich kann es jetzt nicht mehr so genau mit Datum versehen, aber was ich ganz beeindruckend finde, ist einmal Paralympics. Mhm. Da bleibe ich sehr, sehr gerne wach und auf, gerade weil es nicht nur ein Sportereignis ist, sondern ein Gemeinschaftsereignis internationaler Art. Und ja, die Spannung, die man hat bei Volleyball zum Beispiel. Mein Mann ist ja ganz passionierter Volleyballer und so wird dann also auch nachts jedes Spiel geguckt, was man nur gucken kann.
Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken, ob das hier demnächst in Hamburg auch der Fall ist. Denn nach Münchner Ja zu Olympia hat Hamburg noch eine Chance, verrät das Hamburger Abendblatt. Nach dem klaren Pro-Olympia-Votum in München mit 66,4% Zustimmung sieht sich Hamburg unter Druck. Ein Finanzierungskonzept soll im Februar vorgestellt werden. Gleichzeitig startet eine Bürgerdialogreihe in allen Bezirken. Laut Umfrage lehnen derzeit 60% der Hamburgerinnen und Hamburger Olympia und auch die Paralympics ab. Sie gehören wahrscheinlich zu den 40% momentan und machen da auch ordentlich Werbung für, dass es mehr werden.
Also Werbung mache ich dafür jetzt nicht explizit, aber ich sagte ja eben schon, es ist ein Ereignis internationaler Gemeinschaft. Und wenn es etwas gibt, was verbinden kann, dann ist das Sport und ist auch ein Wettkampf, der Fairness ausdrückt und eine einfach innewohnende Freude am Spiel. Und das, finde ich, stünde Hamburg gut zu Gesicht. Ich verstehe, dass es Bedenken gibt. Die muss man, finde ich, auch ordentlich diskutieren. Ich glaube, dazu braucht es dann auch Daten, Fakten, alles das, was einen mündigen Bürger dazu bringt, sich zu entscheiden. Ich für meinen Teil, gerade auch was so Paralympics angeht, bin da ein absoluter Fan von und würde es also in meinem näheren Umfeld immer unterstützen.
Sehr gut. Hamburger Unternehmen mit 600 Mitarbeitern ist insolvent, meldet die Mopo. Der Hamburger Autovermieter Starcar hat überraschend Insolvenz angemeldet. Rund 615 Vollzeitbeschäftigte sind betroffen. Der Geschäftsbetrieb läuft vorerst weiter. Auch weitere Firmen der Unternehmensgruppe haben Insolvenzanträge gestellt. Die Investorensuche hat begonnen, um das Unternehmen zu retten. Wie groß sind denn die Sorgen in der evangelischen Kirche, was so die Finanzen angeht? Ich habe ja schon gesagt, Sie haben einiges an Kirchensteuern eingebüßt. Ich glaube, es hat sich halbiert in den letzten 12 Jahren.
Nein, es wird sich prognostisch halbieren. So okay. Ist die Berechnung. Es ist jetzt zu merken, dass wir nicht mehr alles aufrechterhalten können. Und das finde ich das eigentliche Drama, dass es jetzt nicht nur allein darum geht, dass Gottesdienste stattfinden, dass Kirchen da sind, sondern dass wir natürlich auch eine Menge tun im sozialen Netzwerk. Also Kitas, Pflegeheime, alle Formen von Seelsorge, die ja nicht von irgendwo herkommen, sondern die werden eben in Teilen von der Kirche selbst finanziert. Und dass die ganze Diakonie, also alles, was der Mensch an Begleitung braucht, gerade wenn es ihm nicht mehr so gut geht oder wenn man wirklich darauf angewiesen ist, zum Beispiel, dass Kinder gut versorgt werden oder auch mit einer Wertekultur aufwachsen, dass das verbunden ist mit dieser Institution Evangelische Kirche, die eine Struktur hat, das vorzuhalten. Mhm. Und das wird deutlich weniger werden müssen. Mhm. Und das bedeutet von den Gebäuden angefangen, derer wir sicher eine ganze Menge aufgeben müssen, bis hin zu der ganzen sozialen Arbeit, auch für geflüchtete Menschen beispielsweise. Das wird schon auch nochmal empfindlich, nicht nur, also wird viele treffen. Und ich glaube, die der Kirche den Rücken kehren, wissen oft gar nicht, was damit auch auf dem Spiel steht.
Das könnte noch eine lange Diskussion werden. Wir schleichen zur nächsten, aber zu einer sehr schönen Nachricht. Herbert Grönemeyer kommt nach Hamburg. Akustisch gibt die Mopo bekannt. Der Musiker startet 2026 seine neue Konzertreihe Mittendrin akustisch mit Band, Chor und Orchester. Auftakt ist am 7. Februar in Hannover. Danach spielt Grönemeyer am 10. Februar in der Barclays Arena Hamburg. Auf dem Programm stehen neben 9 Songs aus dem Album Von allem anders auch Rockklassiker wie Alkohol, Vollmond und Bochum. Die Auftritte finden auf einer Mittelbühne statt, die eine besonders intime Atmosphäre schaffen soll. Die bisherigen Unplugged-Konzerte im September waren restlos ausverkauf und begeisterten rund 90.000 Fans. Was ist denn Ihr Lieblingssong von Grönemeyer? Alkohol, Vollmond, Bochum,
Männer.
Flugzeuge im Bauch? Männer! Sehr schön!
Das hat mich vom Studium an beschäftigt.
Aber Männer oder Männer, der Song?
Das war der genau, der Song. Das war so einer der ersten, die ja so durch die Decke gingen. Aber was mich in besonderer Weise bewegt hat, war sein Song Mensch. Also den Song, den er geschrieben hat und den Schmerz und die Trauer über den Tod seiner Frau darin ausgedrückt hat. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen bewegt. Und es war gut, dass er eine Sprache gefunden hat für dieses Thema Trauer. Ich habe darüber auch gepredigt übrigens mal, über den Text.
Okay. Mal gucken, vielleicht schreibt er noch einen neuen Song und er wandert dann auch mal wieder in die Predigt. Der Flughafenchef macht größten Gehaltssprung bei städtischen Firmen, gibt das Hamburger Abendblatt bekannt. Der Hamburger Flughafen hat die Corona-Krise hinter sich gelassen, schreibt wieder schwarze Zahlen. Geschäftsführer Christian Kunsch verdiente 2024 rund 494.000 Euro brutto, gut 100.000 Euro mehr als im Vorjahr. Der Gehaltssprung hängt auch mit seiner Beförderung zum Chef des Airports zusammen. Laut Beteiligungsbericht des Senats war er damit der größte Aufsteiger unter den Führungskräften städtischer Unternehmen. Die Hala-Chefin hat rund 1 Million, also etwas über 1 Million brutto verdient. Das wird auch mit Ihrem Nachfolger so sein. Was würden Sie denn ganz spontan mit 1 Million Euro machen? Jetzt mal nicht an die Kirche gedacht, sondern was würden Sie denn jetzt so damit machen?
Das finde ich ist ja eine echte Arbeit. sich eine Million zu überlegen. Also ich.
Das muss Frau Titzrath, musste das jedes Jahr sich überlegen.
Mein Gott, ja. Ich finde, man kann mit Geld eine ganze Menge wirklich Positives bewegen. Und Sie wollten jetzt ja nicht, dass ich was Kirchliches mache, aber dann würde ich Hanseatic Help oder irgendwelchen anderen Leuten was zugutekommen lassen. Also, dass da Strukturen gebaut werden können, dass man längerfristig wirklich eine stabile Hilfeleistung darstellen kann. Also nicht nur so ein einzelnes Projekt.
Sie würden es natürlich weitergeben, das vermutet man ja. Aber was würden Sie, gäbe es denn etwas, was Sie für sich persönlich, würden Sie eine Party machen und der Alkohol fließt in Strömen und gutes Essen, die Hähnchenkeulen hängen jedem aus dem Mund raus, oder sind Sie dann eher die stille Genießerin und würden sich mit Ihrem Mann möglicherweise die Beachvolleyball-Welttour angucken?
Das finde ich sogar eine richtig gute Idee. Das müsste ich mal mit ihm überlegen. Also ich bin tatsächlich relativ bedürfnislos im Urlaub oder so. Was mir wirklich Genuss bereitet, ist gar nicht so, da brauche ich jetzt keine Million dafür. Mhm. Wenn man einfach mal ein paar Tage aufs Meer glotzen kann, finde ich das schon großartig. Das ist natürlich schön, wenn es auch mit einem gewissen Luxus verbunden ist. Aber ehrlich gestanden ist es das gar nicht, sondern so eine Zeit zu haben, in der man zu sich selber kommen kann und ja, in so eine Lebensfreude, dadurch, dass man genau hinguckt, wie viel Schönes es gibt. Dafür brauche ich keine Millionen.
Okay, dafür braucht man aber vielleicht den 2. November. Wir gehen nämlich jetzt aus den Nachrichten raus und gucken auf die verschiedenen Namens- und Feiertage. Das ist nämlich der Zero Tasking Day. Am 2. November geht es darum, bewusst einmal gar nichts zu tun. Wie gehen Sie denn mit absoluter Ruhe um? Kann Ihnen langweilig sein? Kennen Sie dieses Gefühl noch? Manchmal sagt man ja im Erwachsenensein, jeder hat ein Handy in der Hand, wie auch immer. Kinder kennen Langeweile, das sagen sie dann ja auch häufig. Wie ist das bei Ihnen?
Er dauert schon eine Zeit, dauert eine Zeit, bis mir langweilig wird, aber Langeweile hat etwas herrlich Verlangsamendes.
Ja.
Und vielleicht ist das für mich was total Positives, weil das mein Leben im Moment genau alles andere ist als langweilig. Also es ist jeden Tag mit ganz vielen Themen in einer rasenden Schnelligkeit, einfach auch, weil die Medienwelt so unglaublich schnell geworden ist. Und Phasen zu haben, in denen es die Langsamkeit wiedergeben darf, finde ich absoluten Luxus.
Ihre Tage klingen ein bisschen danach, als wenn Sie auch den 4. November sehr feiern würden. Ist nämlich der Tag der Süßigkeiten. Das braucht man ja immer mal als Nervennahrung. Da dreht sich alles um Schokolade, Bonbons und andere Leckereien. Was ist denn, womit könnte ich Sie locken? Also mit Burger und Currywurst ja offensichtlich nicht. Mit welcher Süßigkeit?
Also Currywurst eigentlich schon, aber jetzt nicht Burger. Und mit einer Süßigkeit, Trüffel.
Ja?
Haben Sie?
Jetzt hier nicht, aber beim nächsten Mal dann. So, dann haben wir noch das Geburtstagskind der Woche. Die Bar Christiansen feiert am 3. November ihren 28. Geburtstag. Das habe ich ganz bewusst so ausgewählt. Normalerweise haben wir ja Leute hier, ich will damit an meinen Freund Uwe Christiansen erinnern, der in diesem Jahr verstorben ist. Der hat auch bald Geburtstag, aber jetzt hat erstmal die Bar Christiansen Geburtstag und da wollen wir gerne Werbung für machen. Was ist denn so Ihre Lieblingsgastronomie in Hamburg? Also gibt es eine Bar, ein Restaurant oder eine Kneipe, wo Sie gerne mal hingehen?
Ja, wir sind dann gerne mal in der langen Reihe, zum Beispiel in der Alten Flöte. Mhm. Das ist ja mit die älteste Kneipe in St. Georg oder überhaupt in Hamburg. Und das sind wunderbare portugiesische Menschen, die da wunderbares Essen machen.
So, dann haben wir noch ein paar Kulturtipps, wo ich gerne darauf hinweisen möchte. Das ist der Markt der Möglichkeiten. Der ist auch bis Samstag noch in der Gleishalle Oberhafen. Herbstliche Genüsse, Workshops, Live-Acts und Kunst und Handwerk. Sind Sie so ein Flohmarkt-Typ? Also gar nicht? Mal so bummeln, einfach ohne zu kaufen, einfach nur Sachen angucken?
Also bummeln ohne zu kaufen, ja.
Ja.
Und Flohmarkt tatsächlich, das gibt ja Leidenschaften von Menschen für Flohmarkt. Aber das hat mich eigentlich nie gereizt. Schon schöne Dinge gucken, Also auch dann mal irgendwo hineingehen und bummeln, zum Beispiel in Rom oder so. Also in solchen Städten, die viele kleine Geschäfte haben, wo es Papier gibt, bestimmte Süßigkeiten, also so Dinge, die sowas faszinierend Feines haben. So. Da bin ich gerne mal unterwegs.
Was tun, Fragezeichen, was tun, Ausrufezeichen für Demokratie am 2.11. im Übel und Gefährlich? Ein Abend zwischen Haltung, Gespräch und Musik mit Christian Streich, dem ehemaligen Trainer des SC Freiburg, Vivian Perkovic und Johann Scherer. Wie oft gucken Sie denn am Tag in die Nachrichten rein? Ist das dann abends in den Tagesthemen oder im Heute-Journal oder sind Sie immer mal wieder am Handy und gucken nach, was so geht?
Morgens ist mit eigentlich das Erste, die Nachrichtenlage checken. Dann, wenn am Tag irgendwas passiert, was nochmal sehr aufwühlend ist oder relevant ist, klar, weil wir uns dazu dann auch als evangelische Kirche äußern oder eben gerade dann nicht äußern, das kommt dann eh darauf an. Und für mich ganz privat ist es tatsächlich dann abends, wenn ich zu Hause bin, dass man nochmal Tagesthemen oder ZDF.
Am Sonntag ist Reinhard Fendrich in der Leisthalle, 45 Jahre live, nur ein Wimpernschlag. Der österreichische Liedsänger feiert gleich zwei Jubiläen, seinen 70. Geburtstag und 45 Jahre auf der Bühne. Reinhard Fendrich, sind Sie da auch textsicher?
Nee.
Es lebe der Sport oder Macho Macho? Okay,
leider,
also wir werden uns nicht in der Leisthalle sehen. Ich gehe nämlich hin, tatsächlich. Es wird fantastisch. Wir sind jetzt schon am Ende, Frau Fers. Jetzt kommt nur noch unsere Kategorie
Nice oder Scheiß.
Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Was haben Sie sich überlegt? Ein gutes oder ein schlechtes?
Ja, das ist nun der Anfang. Ich hatte mir überlegt, dass ich richtig nice finde, dass wir hier in Hamburg einen freien Reformationstag haben. Das ist ja tatsächlich immer wieder in Frage gestellt. Und ich finde es deshalb so gut, weil wir im Moment, glaube ich, nicht so sehr das Problem haben, zu viele freie Tage zu haben, sondern nicht so richtig zu wissen, was wirklich wert ist im Leben. Mhm. Und deshalb finde ich es very nice. Und damit geht es ja im Prinzip an den Anfang des Gesprächs wieder zurück.
Liebe Frau Fers, das war ganz großartig, mit Ihnen hier zu sitzen, zu sprechen und auf die Schlagzeilen zu gucken und Ihnen Ihre Einblicke zu verfolgen. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche Ihnen volle Kirchen in Ihrem gesamten Bereich und sage Ahoi.
Ich sage Ahoi und bleiben Sie behütet.
Ja.
Wie ist die Lage? Ist eine Kooperation der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio.